Ja.
Ja, die Aufnahme läuft, alles klar.
Ja.
Also keine, wir begehen keine illegalen Dinge, ist das doch schon mal gut. Ja,
Ja.
zunächst, ja, dann fangen wir nochmal an. Also es freut mich, wir sitzen hier in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichem Setting. Ich in einem 30er-Jahre-Hausbunker im Keller,
Oh.
und du sitzt in Schweden in einer Neubausiedlung.
Das
Und
ist richtig, ja.
mein Name ist Carsten und ja, wir haben uns überlegt, dass wir eine Art Podcast machen, wo es darum geht, zum einen, wie das schwedische System mit der, sag ich mal, Pandemie umgeht. Auf der einen Seite, weil das natürlich weltweit auch für Furore sorgt, und auf der anderen Seite haben wir auch so sehr viele persönliche Noten, weil wir sind Freunde, wir kennen uns, seit wir 10 Jahre alt sind, und nutzen im Endeffekt die Gunst der Stunde. Deshalb herzlich willkommen, Jan. Freut mich, dass das irgendwie so klappt.
Hallo, hallo.
Wir machen das Ganze über unsere Headsets, die wir sonst zu anderen Zwecken nutzen. Deshalb ist die Audioqualität sicherlich im Laufe der Zeit noch ausbaufähig. Da gucken wir aber, ob es überhaupt jemand hört. Weil wenn nur wir es hören, dann ist es vielleicht noch nicht nötig. Erstmal ganz, ganz spannend ist ja, Jan, du bist in Malmö, bist dort an der Uniklinik, glaube ich, tätig.
Ja,
Richtig?
da, also ich wohne in Malmö, bin Pendler, aber jeden Tag, im Moment nicht natürlich, aber jeden Tag normalerweise nach Lund an das Universitätsklinikum da, ja.
Ja, du pendelst normalerweise, hast du schon gesagt, pendelst normalerweise nach Lund. Gerade machst du es nicht, denn kurze Zeit nachdem wir uns entschieden haben, lass uns doch mal einen Podcast über den schwedischen Sonderweg machen. Ist es tatsächlich passiert? Hätten wir mal früher angefangen, dann hätte der Podcast auf jeden Fall schon eine interessante Wendung gehabt. Jetzt steigen wir direkt damit ein, denn Trommelwirbel, du hast Covid-19. Wie geht's dir?
Das ist richtig. Ich habe Covid-19. Es tat sich noch ein bisschen, wir rätseln ein bisschen sozusagen, wo ich es her habe. Also verständlicherweise ist es so, dass ich es hätte auf der Arbeit mir einfangen können. Dazu kann man ja sagen, Arbeit. Ich bin sozusagen Arzt, arbeite in der Notaufnahme des Universitätskrankenhauses in Lund. Und wie sich es ergibt, bin ich da auch zusammen mit einem Kollegen mehr oder weniger verantwortlich für die sogenannte Hochrisikozone. Das heißt also, da alle Patienten, die wir da sehen, haben einen mehr oder weniger hohen Verdacht, an Covid-19 erkrankt zu sein. Und es ist gut
Aber wie
möglich,
geht's
dass
dir, Jan? Wie geht's dir?
so und ist gut möglich, dass ich mir da die Krankheit eingefangen habe. Mir geht es im Moment relativ gut. Die Diagnose ist jetzt ziemlich genau eine Woche alt. Symptome habe ich seit letzte Woche Montag, und das fing mit Halsschmerzen an.
Also vor wie vielen
Und
Tagen ungefähr? Vor
das ist ja so 8 Tagen, ne?
8 Tage,
Also
okay.
ja, also gut eine Woche. Und jetzt im Moment, die Halsschmerzen sind schon wieder weg. Das Einzige, was mich jetzt noch plagt, ist der Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Wobei das jetzt auch tatsächlich zurückzukommen scheint.
Okay,
So,
nach wie vielen Tagen hat das angefangen? Also du schmeckst und riechst nichts.
genau, also man kann sagen, die Symptome haben sich abgelöst. Ich bin letzte Woche Montag, also vor ziemlich genau einer Woche, mit Halsschmerzen aufgewacht. Bin dann zu Hause geblieben, habe dann tags drauf sich sozusagen mein Chef mich für einen Test angemeldet, und dann hatte ich glaube, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich nehme mal an, bis Samstag irgendwann Halsschmerzen. Freitagabend, Samstag, irgendwann verschwanden die oder wurden gradweise besser, und dann aber Samstagabend hatte ich dann sozusagen, konnte ich nichts mehr schmecken und nichts mehr riechen. Und das Interessante ist, dass normalerweise, ich kenne das so von normalen Erkältungen, dass dann ist auch die Nase dicht, und die Nebenhöhlen und so, aber das tatsächlich fällt hier aus, sondern es ist einfach Geruchssinn ist plötzlich weg, so. Und damit kann man halt auch nicht schmecken. Aber ansonsten geht es mir tatsächlich gut. Hab
Ja,
kein
ist die
Fieber.
Frage, genau, ist die Frage, also Fieber hast du gerade angedeutet oder angefangen zu sagen, nehme ich mal vorweg, hast du keins,
Ja.
aber fühlst du dich denn in deiner, sag ich mal, Leistung, normalerweise hat man ja so Hautschmerzen oder man fühlt sich in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt, kann vielleicht keinen Sport machen oder sowas, wie ist das da bei dir?
Ja, also als ich sozusagen, als das losging mit Halsschmerzen, da waren vielleicht auch so ein Anflug von Gliederschmerzen dabei. Und man fühlt sich zwischendurch auch, es ist halt eine Erkältung. Hab auch dann nicht irgendwie zu Hause trainiert oder so, sondern habe gestern das erste Mal wieder hier so ein bisschen zu Hause in der Wohnung für mich gesportet. Und
du bist
aber
in Quarantäne, du bist auch komplett zu Hause, du darfst nicht raus, du darfst nicht einkaufen, oder wie ist das geregelt?
Genau, also es gibt keine, das ist ja bisher, also das geistert ja durch die Medien, es gibt hier keine Verbote, sondern ich habe sozusagen heute wurde es nochmal erklärt, es ist der allgemeine Rat, sich sozusagen bei Symptomen, auch noch so leichten, zu Hause zu halten, sich in Heimquarantäne zu begeben, alle nach Möglichkeit sozusagen auch keinerlei, also natürlich kein Einkaufen und dergleichen zu machen. Aber es gibt sozusagen kein Verbot, sondern das ist hier jedem überlassen.
In Deutschland, glaube ich, machen es vorweg, wir haben hier keinen Anspruch auf journalistische Perfektheit. Mhm. Deshalb nicht alle Einschränkungen, die jetzt hier gerade in Deutschland gelten, kann ich zitieren, weil das ja auch alles teilweise sehr, sehr unterschiedlich ist. Hier in Deutschland ist aber schon so, dass 2 Wochen Quarantäne vorgesehen sind für die Personen. Sowas gibt es in Schweden dann nicht für dich jetzt.
Doch, also der allgemeine Rat. Und der allgemeine Rat, das ist sozusagen, das klingt sehr unverbindlich, ist aber sozusagen schon eine sehr starke Empfehlung. Ja, also vergleichbar mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. Und der allgemeine Rat ist, mindestens zwei Wochen sich in Heimquarantäne zu begeben, beziehungsweise bis 48 Stunden nach dem letzten Symptom. Also musst 48 Stunden symptomfrei sein, dann darfst du dich sozusagen wieder in gesellschaftliche Zusammenhänge begeben, in diesem Fall dann halt auf den Arbeitsplatz oder einkaufen oder so.
Aber dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist Arzt in der Notaufnahme, da kommen ja die Leute hin, denen es meist schon per se erstmal ein bisschen schlechter geht. Zumindest sollte man davon ausgehen. In Deutschland ist das ja nicht immer so. Aber prinzipiell geht es den Leuten ja schon mal schlechter. Geht da nicht eine Gefahr davon aus, wenn du dann relativ früh wieder in den Job zurückkehren kannst?
Was meinst du mit relativ früh?
Also du hast jetzt gesagt, du hast mir im Vorgespräch, wir haben natürlich absolut auch ganz, ganz viel vorgesprochen, du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, dass es theoretisch denkbar ist, dass du schon bald wieder auf die Arbeit kannst, und das wären ja dann noch nicht mal 2 Wochen.
Und genau, also und man kann ganz klar sagen, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch bin ich ab morgen wieder im Dienst. Die Bestimmungen hier für das Krankenpersonal sind, und ich glaube, das ist auch ähnlich in Deutschland, aber die Bestimmung für das Krankenpersonal, ich weiß nicht, sind jetzt, glaube ich, gerade heute oder gestern angepasst worden, dass man sozusagen frühestens 7 Tage nach Symptombeginn keiner eintretenden Verschlechterung beziehungsweise sukzessiver Verbesserung der Symptome, so wie bei mir, also ich würde jetzt mal behaupten, dass Halsschmerzen ist sozusagen in der Symptomschwere wiegt schwerer als sozusagen der Verlust vom Geruchs- oder Geschmackssinn. Und ich habe ja auch kein Fieber gekriegt, kein Husten. Da sagt man, okay, die Leute dürfen wieder in den Dienst treten. Also hätte ich jetzt zum Beispiel Husten bekommen heute, dann hätte ich morgen nicht wieder anfangen dürfen zu arbeiten. Und grundsätzlich gilt auch das Vorsichtigkeitsprinzip. Also sollte ich jetzt sozusagen entgegen allen Erwartungen morgen tatsächlich anfangen, trocken zu husten, dann kann ich natürlich nicht zur Arbeit gehen. Dann würde ich auch zu Hause bleiben. Ich würde das dann meinem Chef auch mitteilen. Aber nachdem sich jetzt sozusagen alles, also der Trend meiner Symptome sozusagen positiv ist, habe ich heute Morgen mit meinem Chef gesprochen und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich dann morgen wieder in die Klinik gehen kann. Und,
okay, du hast ja gesagt, ungefähr vor 8 Tagen der Test und die Nachricht, dass du positiv bist. Nun bist du Arzt und hast schon vieles gesehen, gerade in der Notfallmedizin sieht man, glaube ich, dann viel mehr als auch andere Ärzte, die in anderen Fachbereichen arbeiten. Trotzdem die Frage, was bedeutet das in dem Moment, wo man die Diagnose hört, Covid-19 oder SARS-CoV-2 oder wie es auch immer genannt wird, Corona, hat man da schon dann mal kurzzeitig gedacht, boah, scheiße, jetzt trifft es mich, und wie geht das aus? Oder warst du da eigentlich die ganze Zeit entspannt?
Also ich glaube, ich würde sagen, ich war die ganze Zeit einigermaßen entspannt. Ich arbeite ja an einem Arbeitsplatz, wo damit zu rechnen war, dass man früher oder später wahrscheinlich diese Infektion kriegt. Natürlich ein kleines Unruhemoment gibt es natürlich, wenn man natürlich nicht will, dass man den schwereren Verlauf bekommt mit der, wo die Lunge betroffen ist, die und die unteren Atemwege. Aber grundsätzlich, als ich da so letzte Woche Montag da der Hals angefangen hat, weh zu tun, war das eigentlich schon klar, also zumindest für mich. Und weil es gab jetzt keine großen klar hätte das natürlich auch rein theoretisch eine andere Erkältung sein können, aber vor dem Hintergrund einer Pandemie mit einem neuen Virus und dass wir jetzt uns sozusagen es sonst jetzt ja keine saisonalen Viren im Moment gibt, sondern wir sind jetzt am Ende der Influenza-Saison, oder die ist schon seit einem Monat oder anderthalb Monaten, zwei Monaten vorbei, es war das relativ wahrscheinlich. Und
Du hast keine Angst gehabt, du hast keine klassische Angst oder so, du hast schon geguckt, wie schlimm sind die Symptome, aber als du gemerkt hast, nur Halsschmerzen, da wo er hatte sich
ja. Halt. Also genau, also und jetzt kann man auch sagen, also ich habe ja, wir haben uns ja zwischendurch auch unterhalten.
Du gehörst ja auch nicht zur Risikogruppe, ne? Man muss dazu sagen, man sieht uns ja gerade nicht. Du bist ja verhältnismäßig jung, älter als ich. Noch nicht 40, aber auch nicht mehr 30.
Genau.
Also keine Risikogruppe.
Genau, also ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Ich bin sonst auch gesund, habe also keine Vorerkrankungen. Und ich gehöre auch nicht, ich arbeite auch nicht sozusagen obwohl ich in einer Notaufnahme arbeite, aber so würde ich trotzdem sagen, dass die Chance, sich da schwer zu infizieren, meiner Auffassung nach relativ gering ist. Also wir sind.
Warum hängt das mit dem Arbeitsplatz zusammen, deiner Meinung nach?
Also, wenn ich das so sagen würde, wir treffen viele Patienten, aber relativ kurz. Ohne dass sich jetzt einmal mehr, ja, wir sind betreiben sozusagen keine sorgfältige Quellen, kein sorgfältiges Quellenverzeichnis, aber der Eindruck zeichnet sich ab, dass vor allen Dingen die Kollegen, die auf der Intensivstation arbeiten, die also relativ lange engen Kontakt mit diesen beatmungspflichtigen Patienten haben, dass die womöglich noch eine größere Chance haben und sich vor allen Dingen schwere Verläufe abzubekommen, weil sie möglicherweise häufig und auch häufig größere Viruslast ausgesetzt sind. So, das ist soweit die Theorie. Ich kann dazu, soweit ich weiß, gibt es dazu noch keinerlei belastbares Material in der Literatur. Aber das könnte man sich vorstellen. Und ich habe halt in der Notaufnahme sehe sozusagen viele Patienten, aber es passiert relativ selten, dass wir intubieren und dass wir da auch noch dabei sind, sondern häufig geschehen. Und Intubation ist so eine Hochrisikoprozedur. Und da würde man erwarten sozusagen, dass man sich zum Beispiel, wenn man das häufig macht, ja, dass man vielleicht sich da eher ansteckt und sozusagen eine so große Viruslast abbekommt, dass man eventuell einen schweren Verlauf kriegt. Und anekdotisch kann ich jetzt noch sagen, ich habe auch einen Kollegen getroffen, der sozusagen Patient bei mir war und dem ist genau das passiert und der hat sozusagen dem geht es mittlerweile wieder gut, aber der hat auch einen schwereren Verlauf gehabt, sozusagen, wo man das deutlich im CT-Bild sehen konnte, ja, dass er eine sogenannte Viruspneumonie bekommen hat. Ja.
Kannst du ja nochmal in Ruhe erklären irgendwann. Der Podcast heißt übrigens, was erlaube Schweden? Das haben wir am Anfang jetzt gar nicht gesagt. Das ist auch, ich sag, vielleicht eher ein Arbeitstitel, aber wir schauen mal einfach, weil der schwedische Weg so heftig diskutiert wurde und wir auf der Grundlage auch entschieden haben, dass wir uns mal darüber unterhalten wollen. Du hast jetzt gerade erzählt, dass du keine oder nicht so richtig intensiven Kontakt hast, häufig, aber wenig intensiv diesen Kontakt zu möglichen Patienten, die erkrankt sind. Aber du hast ja auch zu Hause deine Frau, die auch in der speziellen Situation ist, dass sie gerade schwanger ist. Wie ist das denn bei ihr angekommen? Wie geht es ihr? Und gibt es da irgendwelche Bedenken oder Sorgen?
Ich persönlich mache mir vor dem Hintergrund, das, was man bisher weiß, relativ wenig Sorgen. Es ist tatsächlich so, dass es möglicherweise so ist, dass meine Frau diejenige von uns beiden war, die das als erstes hatte. Weil sie vor ungefähr 2 Wochen, nämlich die Woche bevor ich krank geworden bin, ging sie nämlich hier durch die Gegend und hustete trocken. Und da ist aber nicht ganz klar. Also sie ist schon seit 2 oder 2,5 Monaten auch sozusagen im Homeoffice. Und wir gehen eigentlich nur raus zum Wocheneinkauf. Aber da kann es halt passieren, dass da so Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Also es ist uns 2-mal passiert, dass wir in die Rush-Hour gekommen sind. Und es ist möglich, dass sie sich da angesteckt hat und somit jetzt auch mich angesteckt hat. Aber ihr ging es auch weitestgehend, also gut ist keine, also wenn sie es, darauf kommen wir später vielleicht nochmal, wie die Teststrategie hier in Schweden aussieht, aber sie ist nicht getestet worden. So, wir wissen also nicht, ob sie es wirklich gehabt hat, aber wenn sie es denn gehabt hat, dann war es auch ein sehr leichter Verlauf, so dass man und scheint so, dass sie jetzt da auch durch ist und ihr geht's, abgesehen von den anderen Dingen, die so einer Schwangerschaft passieren, geht es ja eigentlich sehr gut, würde ich sagen.
Okay. Ja, du hast gerade schon angedeutet, dass die Teststrategie in Schweden eine leicht andere ist als in Deutschland und in anderen Ländern Europas, dass ja dieser schwedische Sonderweg gewählt wurde, dass relativ wenige Einschränkungen des öffentlichen Lebens passiert sind. Anders als hier dieser Lockdown oder Shutdown oder wie unterschiedliche Menschen es nennen, auch wenn es vielleicht kein kompletter Shutdown oder Lockdown war. Inhalt dieses Podcasts soll ja nicht nur dein privater Covid-19-Verlauf sein, sondern wir wollen uns ja auch darüber unterhalten, wie das tatsächlich alles in Schweden gelaufen ist. Und ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle einmal den leicht persönlichen Einstieg beenden und uns dann in den nächsten Folgen um die Fragen kümmern, wie genau das eigentlich in Schweden läuft mit der Behandlung der Covid-19-Patienten, mit der Teststrategie, mit den öffentlichen, mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens und diesen ganzen Fragen und auch mit den Grenzöffnungen, die jetzt gerade diskutiert werden. Das alles sind ja aktuelle Themen. Und ich würde sagen, was erlaube Schweden, die erste Folge. Wir checken mal, wer überhaupt zuhört, wer daran Interesse hat, und würde sagen, vielen Dank erstmal für die erste Folge. Und wir hören uns ja eh, und dann gibt es ja die zweite Folge.
Sehr gut. Dankeschön.
Bis bald.